Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der LLB Österreich. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nemeth. Die Inhalte sind allgemeiner Natur, ohne Gewähr und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf llb.at.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme unseres Podcasts Kapitalmarkt mit Weitblick. Für die ganz aufmerksamen Hörer unseres Podcasts möchte ich zu Beginn, wie zum Ende des letzten Podcasts auch versprochen, gleich mit einer Börseweisheit auf Sie zukommen, die sich in 80% der Fällen bewahrheitet hat, so auch im letzten Jahr 2025. Und zwar ist es eine alte Börsenweisheit, die besagt, dass der Kursverlauf im Jänner bereits die grobe Richtung für den Rest des Jahres vorgibt. Mit anderen Worten, beendet der Aktienmarkt den Jänner eines Jahres in der Gewinnzone, schließt er auch das gesamte Börsejahr positiv ab. Nun, auch der Jänner dieses Jahres hat sehr, sehr positiv begonnen und ich bin schon sehr gespannt auf die Einschätzungen und Ausblicke von Christian Nemeth, den ich, obwohl uns beim letzten Mal den Blick in die Glaskugel ja leider verweigert hat, wieder ganz herzlich willkommen heißen darf. Hallo Christian, du darfst.
Hallo Silvi, ja, du hast ja schon einiges vorgelegt. Also ich habe mich ja bemüht, meine Thesen, glaube ich, rüberzubringen.
Ja, aber die Börseweisheit habe ich letztens versprochen am Ende. Ich habe mir gedacht, das müssen wir jetzt einmal einhalten.
Ja, du hast ja Glück, dass der Jänner dann schon mit einem Paukenschlag ja geendet hat, mit der Nominierung des FED-Vorsitzenden,
ganz
des künftigen.
Genau,
und
genau.
Dann damit ist ja schon auch der Februar, wir sind Anfang Februar, wo wir aufzeichnen, ja schon einmal ein bisschen in die andere Richtung gegangen.
So ist es. Na, schauen wir, wie es weitergeht. Ja, schauen wir gleich drüber, was die Themen sind, die uns aktuell beschäftigen. Christian, du hast das ja schon erwähnt. Einerseits Nominierung Kevin Warsh für den Chefsessel der FED und ganz wichtig die daraus resultierenden Einbrüche, vor allem bei Gold und Silber. Das wollen wir uns heute anschauen. Weiteres Thema, auch ganz wichtig, die Dollarentwicklung anhand einer, ich sag's lächelnd, einer lächelnden Theorie, nämlich die Theorie des Dollar Smiles, sowie auch sehr wichtig die Sektorrotation, die sich in den letzten Wochen oder gerade eben ereignet hat. Da schauen wir dann drüber.
Es ist viel passiert,
es ist erst ein Monat, aber schauen wir uns das einmal ganz konsolidiert an. Beginnen wir, Christian, einfach in den USA, wo die FED den Leitzins ja jetzt einmal belassen hat, zwischen 3,5 und 3,75.
Also das war aber ist auch so erwartet.
Stabil, ganz genau, war so erwartet. Und kommen wir gleich auf den Kevin Warsh, wo eben Ende Jänner die Information gekommen ist, dass er neuer FED-Chef werden soll. Und diese Information hat wirklich zu einem Paukenschlag an den Märkten geführt. Bei Gold und Silber ist es tatsächlich zu Panikverkäufen gekommen. Anleger sind aktuell sehr, sehr stark verunsichert. Und man fragt sich, wofür dieser Warsh eigentlich steht, dass es zu solchen Volatilitäten kommen kann.
Also auf der einen Seite sieht man ja, und wir haben das ja im Podcast immer wieder als Thema, dass Notenbankpolitik und auch das handelnde Personal schon sehr wichtig ist für die Finanzmärkte. Und insofern war diese Personalie natürlich dann schon sehr bedeutend. Die Reaktionen, die in dem Ausmaß stattgefunden haben, man muss aber auch sagen, das waren auch wieder nur Auswirkungen auf ganz spezielle Marktsegmente. Mhm. Du hast das angeschnitten, vor allem im Bereich der Edelmetalle, wo ja zuletzt doch, finde ich, schon sehr viel Spekulation auch drinnen war. Ja. Die Kurse sind enorm nach oben gegangen. Man hat es auch bei Bitcoin gesehen. Ich sage mal, im breiten Markt, wenn man es jetzt anschaut, auf der Aktienseite, auf den Anleihen, dann war das dort schon wesentlich weniger ausgeprägt. Mhm. Also es waren gewisse Nischenpockets, ja, wenn man so will. Und dort ist es natürlich dann schon massiv auch zur Sache gegangen. Ich habe viele Kommentare über Kevin Warsh gelesen und ich muss auch vor allem sagen, das, was gerade in den österreichischen Gazetten und in den Medien berichtet wurde, kann ich nur zum Teil bestätigen oder nachvollziehen. Da wurde ja teilweise eher als Taube dargestellt. Er wird jetzt also die Zinsen
als Taube.
Es gibt ja immer diese bei den Notenbankern ja diese Einteilung in die Falken, die also eher eine strengere Notenbankpolitik verfolgen im Sinne von höheren Zinsen, weniger Inflationstoleranz. Und als Gegenpol gibt es dann mehr, sagen wir mal, die Tauben, also immer Falken und Tauben gegenübergestellt, und er wurde da ein bisschen so in das Eck der Tauben da gebracht, und das sieht man ja auch an den Reaktionen am Finanzmarkt, das ist er definitiv nicht, meiner Meinung nach. Ja, also er ist, man muss sagen, er war ja schon mal im Gouverneursrat der Notenbank und kennt entsprechend die Gepflogenheiten der Fed und ist mit Sicherheit von seiner Biografie ein ausgesprochener Experte. Also gibt es überhaupt nichts, also sicherlich eine gute Wahl. Also von der Seite her, glaube ich, ein wirklicher Fachmann. Wie gesagt, er war von 2006 bis 2011 bereits im Spitzengremium der Fed vertreten. Wenn man ihn einordnen will, dann muss man dazu sagen, er hat sich damals, das war damals mit der Zeit von Ben Bernanke, eher ein bisschen schwer getan mit dem Quantitative Easing, ja, das damals vorgeherrscht hat. Das ist schon eine Zeit lang zurück, aber es waren damals eher diese unkonventionellen Maßnahmen, und hat es dann auch ein bisschen kritisiert, dass man dann vielleicht auch zu spät hier auch dann reagiert hat, wie eine sehr große Notenbankbilanz dazu geführt hat, gerade in den Jahren 2021, 2022, dass die Inflation so stark gestiegen ist. Ja. Und da war auch jemand, der ja vehement auch darauf gedrängt hat, dass die Notenbank hier stärker eingreift. Also eigentlich ist er von der Seite her mehr in das Lager der Falken einzuordnen. Aber warum das vielleicht jetzt aktuell wieder ein bisschen anders geschwankt ist, also eine seiner Thesen ist sicherlich, dass man halt auch klar trennen muss, was sind die Aufgaben der Notenbank, ja, und was ist die Aufgabe auch des Finanzministeriums. Das heißt, er hat schon auch in seinen Ansichten immer wieder geäußert, dass diese sehr große Notenbankbilanz für ihn problematisch ist, dass hier Teile auch der Verantwortung der Aufgaben durchaus besser vom Finanzministerium hier übernommen werden könnten. Da geht er auf einer Linie auch mit der aktuellen Politik. Also es ist sicherlich etwas, warum er auch Unterstützung vom Präsidenten bekommen hat. Also insofern glaube ich, muss man da schon ein bisschen aufpassen, man kann ihn nicht eindeutig einordnen. Ja. Mhm. Was klar ist, er hat sich schon, das ist allerdings schon einige Jahre her, ganz klar dafür ausgesprochen, dass die Notenbank unabhängiger bleiben muss. Ja. Ja. Also das ist sicherlich ein wichtiges Indiz. Also von der Seite her glaube ich, eine gute Wahl auch, dass er dieses Schild der Unabhängigkeit weiter hochhält. Und interessant ist natürlich dann auch, also das Announcement ist dann am Freitag passiert, und schon in der Nacht, also von Donnerstag auf Freitag, wo es praktisch sich abgezeichnet hat, dass es hier diese Entscheidung vom Präsidenten geben wird, sind die Wettquoten für ihn massiv durch die Decke gegangen. Mhm. Und die vom Edelmetallmärkte haben also hier deutlich korrigiert.
Deutlich, ja, nachgegeben.
Und ich glaube, das hängt eben hauptsächlich damit zusammen, wenn man sagt, okay, weniger Liquidität über die Notenbankbilanzgröße, eher doch vielleicht auch jetzt aus meiner Perspektive eher falkenhaft ist, und sich auch das Gremium aufgrund der natürlichen Rotation, es sind ja nicht immer alle FED-Vertreter dann auch im Gouverneursrat stimmberechtigt, ja, und auch etwas mehr politisch falkenhaft orientieren wird. Ja, also das ist so, also es rotiert ja immer wieder mal auch die Zusammensetzung, und deswegen an und für sich muss ich sagen, eine verständliche Reaktion, aber nicht in dem Ausmaß. Ja. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was auf den Renten- und Aktienmärkten passiert ist, dann waren ja die Auswirkungen sehr moderat.
Ja, marginal eigentlich.
So ist es, ja. Und für mich ist es, ja, für mich ist es auch schon ein bisschen das Zeichen, also wenn wir dann gerade bei Gold und Silber bleiben wollen, ja, dass da schon ein großer Anteil an spekulativer Blase in sehr kurzer Zeit da drinnen war. Ja, also wenn man sich anschaut, das Top von Gold war ja bei 120, bei Silber waren wir bei 120, ja. Und wenn wir da jetzt aktuell schauen, wir haben einen Rückgang von über 40% jetzt aktuell, ja. Das sind, aktuell handelt Silber bei 72 US-Dollar. Aber das ist ungefähr der Stand von Ende Dezember, Anfang Jänner. Ja. Ja. Also es ist de facto diese enorme und vielerorts wahrscheinlich auch mit Leverage betriebene, auf Kredit finanzierte Spekulationsblase angeheizt worden. Da wurden einige am falschen Fuß erwischt, und deswegen ist es wieder zurückgegangen. Gold, ähnliche Entwicklung, allerdings wesentlich weniger, sagen wir mal, ausgeprägt. Wir waren hier an der Spitze knapp bei 5.600. Zwischenzeitlich sind wir auf 4,5 runtergerutscht. Wenn wir jetzt gerade aufzeichnen, sind wir bei 4,850. Auch das ist ein Rückgang von nicht ganz 25%, aber wenn man sich's anschaut, den Kurs, den wir jetzt gerade sehen im Gold, das ist der Stand von Mitte Jänner. Ja. Mhm. Und ich glaube, es ist eigentlich nur eine Bereinigung einer exzessiven Blase.
Vor allem von den letzten Wochen.
Von den letzten, eigentlich eher sogar weniger, letzten Tagen. Tage, ja. Und wenn man sich den Chart anschaut, also das, jeder, der dieses Bild vor sich hat, also das ist ja nicht eine Sprungschanze, sondern das geht wirklich wie eine Bergspitze nach oben, ja, also Eiger Nordwand, ja, und dass das nicht nachhaltig ist, ich glaube, das war jedem klar. Und Auslöser, wie gesagt, war dann halt diese plötzliche Ankündigung, ich halte das für eine gesunde Entwicklung, ist auch für mich nachvollziehbar, dass Silber, dass weniger diesen Wertaufbewahrungs, diese Tradition hat als Wertaufbewahrung wie Gold, ja, was ja schon, es gibt ja den Goldstandard und nicht den Silberstandard, dass hier die Auswirkungen bei Silber auch noch einmal stärker zu spüren waren. Mhm. Ja. Mhm. Also ich glaube, es ist da nichts passiert. Für uns ist Gold weiterhin ein guter Diversifikator und ich glaube, das, was jetzt passiert ist, sind Überlagerungen aufgrund der spekulativen Blase, weil es überall auch drüber gesprochen wird und dann auch meiner Meinung nach eine gewisse exzessive Entwicklung kurzfristig gegeben hat. Aber
vielleicht noch ganz anders nach den Zinssenkungen gefragt. Der allgemeine Tenor bei ihm ist ja sozusagen, er ist jetzt der Wunschkandidat von Mr. Trump. Und Trump hätte an für sich ja sehr, sehr gerne niedrigere Zinsen.
Korrekt.
Steht er jetzt auch dafür, die relativ rasch runterzunehmen oder?
Also das ist, glaube ich, genau im Moment das, wo man sehr differenzieren muss. Ja. Also auf der einen Seite würde ich ihn eher ins Lager der Falken einordnen. Das heißt also, dass er jetzt nicht sofort für eine ultralockere Geldpolitik steht. Auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund gewesen, warum ihn der Präsident nominiert hat, ist schon, dass er sagt, er würde lieber die Größe der Fed-Bilanz schrumpfen und dafür stärker, schneller die Zinsen nach unten bringen, weil das der gesamten Wirtschaft und der Allgemeinheit mehr hilft, ja, und nicht nur jetzt der Finanzelite, ja. Und das steht er eher in seiner Anschauung mehr auch in einer Tradition jetzt vom Finanzminister, von einem Notenbankmitglied wie den Stephen Moran, ja, der auch eher immer, wenn man sich anschaut, wie die einzelnen FED-Vertreter voten, auch eher für eine raschere Zinssenkung gestimmt hat. Also das passt dann schon ins Bild, dass hier auch vielleicht mehr auch auf die Zinssenkung geblickt wird, aber nicht für sich isoliert genommen, sondern im Verbund mit anderen Maßnahmen. Sehr, ich glaube, das muss man halt immer wieder auch sehen. Und deswegen, es ist nicht ganz eindeutig, ihn da zu lesen. Mhm. Ja, also er wird sicherlich nicht ein reiner Erfüllungsgehilfe des Präsidenten werden. Was man auch sagen muss, ist, er muss ja auch noch vom Senat bestätigt werden, auch ein wichtiges Thema. Und da gibt's ja noch ein bisschen so diese eine Hürde im Hintergrund. Gibt ja noch dieses schwebende Verfahren noch gegen ein FED-Mitglied, diese Lisa Cook, ja. Mhm. Und da haben sich ja auch schon Vertreter geäußert, dass sie vielleicht auch zuwarten würden mit der Bestätigung im Senat, bevor nicht dieser Rechtsakt abgeschlossen ist. Also klingt nach einem Formalprozess, könnte aber hier auch nochmal für eine, sagen wir mal, gewisse politische Schlagseite nochmal sorgen. Aber insgesamt aus unserer Sicht eine sehr gute Wahl. Gut. Keine Marionette, wird sicherlich seine Handschrift prägen. Und ich glaube, man kann da sehr zufrieden sein. Aber wie gesagt, man wird sehen, wie sich das entwickelt. Ja.
Im Mai werden wir mehr wissen.
So ist es, ja.
Spätestens dann. Lass uns doch in den USA bleiben. Ich habe schon erwähnt, Dollar, dass wir uns dem heute noch ein bisschen stärker zuwenden. Wir haben es im letzten Podcast schon erwähnt und ich glaube, man muss immer wieder darauf hinweisen, wir hatten ja letztes Jahr ein sehr, sehr starkes Aktienjahr, welches aber durch den schwachen Dollar getrübt war. Zur Erinnerung, wir haben ein Beispiel gebracht, hätte man Anfang des letzten Jahres ausschließlich in den S&P 500 investiert, hätte man im Dollar ca. 17% verdient. Aus Euro-Sicht heraus läge der Gewinn lediglich bei knappen 2%. Was man vielleicht auch ergänzen sollte, nämlich für Anleger, die jetzt noch nicht so lange in den Börsen sind, 1991, glaube ich, war das letzte Jahr, in dem der Dollar so eine Schwäche gezeigt hat. Das ist circa 35 Jahre her. Ja. Und das bringt uns vielleicht auch schon ein bisschen zu der Theorie, weil viele Kunden, die fragen uns derzeit, wie sich diese strukturelle Auf- und Abwertung des Dollars jetzt einfach erklären lässt. Und eine der möglichen Antworten ist diese, was ich so nett die Bezeichnung finde, diese US-Dollar-Smile-Theorie.
Ja, also fangen wir mal an, generell vom Dollar. Ja? Also du hast es angesprochen, es war letztes Jahr ein schwaches Dollarjahr. Wir hatten viele Jahre davor Rückenwind, also jetzt sagen wir mal als Anlegersicht Rückenwind, weil wir noch von dem US-Dollar noch zusätzliche Profit ziehen konnten. Das war letztes Jahr nicht so, das war auch jetzt Anfang des Jahres nicht so. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann sichern wir halt die Währung ab, ja. Aber auch das hat gewisse Kosten, ja. Also wir machen das auch teilweise im unterschiedlichen Ausmaß, im Total Return Mandaten stärker, im, sagen wir mal, Benchmark orientierten Mandaten weniger. Weil natürlich, und das wissen wir alle, Währungen auch auf kurze Frist sehr schwierig zu prognostizieren sind. Ich glaube, was man schon gemerkt hat, ist, dass dieser extreme Run des Dollars, den wir jetzt über viele Jahre gesehen haben, jetzt mal definitiv vorbei ist. Es gibt auch, wenn man sich die Wirtschaft anschaut, jetzt nicht so viele Gründe, warum man alles nach Amerika schieben sollte. Auch die politische Unsicherheit spielt da sicherlich eine Rolle. Präsident Trump hat jetzt nach den letzten Bewegungen ja auch gesagt, er findet die Entwicklung gut so, er fürchtet sich nicht vor einem schwachen Dollar. Auch hier mussten dann wieder andere offizielle gegensteuern. Also ich glaube, ein wirklich schwachen Dollar ist nicht im Interesse jetzt auch der amerikanischen Wirtschaft. Mhm. Aber klar, wir haben auch hier eine Bewegung gesehen und vielleicht auch eben auch hier nochmal den Blick geben, weil wir zuerst über Kevin Warsh gesprochen haben. Seitdem diese Nominierung draußen ist, hat sich auch der Dollar wieder um zwei große Punkte, also von so knapp 1,20 Richtung 1,18 bewegt. Ja, also er hat wieder etwas zugelegt. Aber insgesamt, es gibt natürlich schon auch Druck auf den Dollar. Er ist immer noch wahrscheinlich überbewertet. Also wenn man sich Kaufkraftparitätenmodelle anschaut, so ist es so. Aber ich glaube, es ist auch nicht nur eine gerade Linie, dass man sagen kann, der Dollar verliert jetzt massiv an Wert. So, und jetzt kommen wir zu dieser Theorie, die du angesprochen hast. Es gibt die Theorie des Dollar Smile, ist eigentlich schon gut 25 Jahre alt. Ja, hat damals ein FX-Trader von Morgan Stanley, der Stephen Yen, entwickelt. Und die Theorie war damals so, dass man gesagt hat, immer dann, wenn die Wachstumsunterschiede zwischen Amerika und dem Rest der Welt relativ gering sind, ja, dann geht der Dollar schwächer. Und wenn die Unterschiede im Wachstum eher größer sind oder wenn vor allem Amerika boomt, ja, dann fließen viele Investitionen nach Amerika, alle wollen da dabei sein, das stärkt den Dollar. Das ist praktisch die rechte Seite des Smiles. Also immer dann, wenn die amerikanische Wirtschaft richtig Fahrt aufnimmt, ja, dann steigt der Dollar und deswegen geht es dann nach oben.
Also und rechter Mundwinkel.
Das ist der rechte Mundwinkel des Smiles. Ja. Und der linke ist dann, wenn man sagt, selbst wenn jetzt eine Rezession droht oder ein schwaches Wirtschaftswachstum ist, dann ist dieser sichere Hafencharakter des Dollar gefragt. Ja? Und eher in diesem, sagen wir mal, ambivalenten, diese lauwarme Mittelperiode, wo man sagt, naja, Amerika wächst so moderat, aber auch der Rest der Welt ist eigentlich nicht so schlecht. Das ist eher für Dollar schwächer prädestiniert. Also das ist, finde ich, vom Ansatz her nicht unklug. Ja? Jetzt kann man sagen, in den 25 Jahren hat sich sicherlich auch viel verändert, vor allem auch jetzt, ob wirklich der Schutzcharakter des US-Dollar aktuell noch so gegeben ist mit all den politischen Unsicherheiten. Aber es ist schon immer noch etwas, was diskutiert wird und auch zu Recht diskutiert wird. Und man sieht es jetzt auch gerade, auch im letzten Jahr, waren jetzt, sagen wir mal, die wirtschaftlichen Unterschiede schon schwächer. Auch im heurigen Jahr gehen wir davon aus, dass das Wirtschaftswachstum breiter abgestützt ist global. Und deswegen würde das eher auch als Argumentarium dienen, dass der US-Dollar im Moment eher in diesem Mittelbereich ist und damit eher zur Schwäche neigt. Ja. Aber wie gesagt, es geht auch kurzfristig schnell mal in eine andere Richtung, ja, also eben durch die Nominierung des Notenbankenpräsidenten, ja, und das zeigt sich ja auch, also, dass dann nicht alles dann immer nur eindeutig interpretiert wird, ne? Weil an und für sich eine hohe Zinsdifferenz, die wir im Moment immer noch haben, ja spricht ja eher dafür, dass der Dollar durchaus Unterstützung findet. Ja. wenn man jetzt sagt, naja, die Notenbank wird jetzt vielleicht schneller senken, sollte das ja eher den Dollar schwächen. Die erste Reaktion auf die Nominierung war, dass der Dollar eher zugelegt hat. Mhm. Ja, also das zeigt eben auch meiner Meinung nach als Bestätigung, dass man Kevin Warsh nicht jetzt als Leichtgewicht bezeichnen sollte, sondern der sehr, sehr wohl seine Agenda hier umsetzen wird.
Mhm. Das heißt, wir sind sozusagen in der Mittellinie dieser Smile-Theorie.
Ja, genau, ja. Ja.
Okay. Schön einmal einen Ausblick in die Theorie auch zu machen. Ich würde jetzt noch sehr gern zu unserem Thema kommen, wo wir gesagt haben, Sektorrotation.
Ganz wichtiges Thema.
Glaube ich auch. Vielleicht nur kurz einleiten, Christian, wenn Kurse fallen, wirkt das ja sehr, sehr oft wie ein sogenannter Abverkauf. Ja? Doch wie wir wissen, verlässt das Kapital ja den Markt nicht unbedingt, sondern es zieht einfach weiter.
Korrekt.
Ja. Und Technologieaktien waren jetzt in den vergangenen Jahren Werte, die Märkte extrem dominiert haben, und zeichnet sich jetzt ein neues, breiteres Wachstumspotenzial in anderen Sektoren ab, und auf die würde ich gerne jetzt einmal
unsere Einschätzung
eingehen. Bitte.
Also das ist, glaube ich, schon, also man liest natürlich jetzt, ja, Technologie wird abverkauft etc., gibt es verschiedene Gründe, und ich glaube, was wir im Moment sehen und was natürlich den Gesamtmarkt schon etwas belastet, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, es ist keinerlei Panik am Markt zu sehen. Ja,
das ist ganz wichtig, dass du das erwähnst, dass derzeit keine Panik am Markt ist.
Nein, also gerade jetzt, also jetzt natürlich haben wir haben ja vorher über Silber, Gold gesprochen. Ja, Bitcoin ist jetzt massiv in die Knie gegangen. Aber das sind ist nicht der breite Markt. Ja, es sind gewisse Nischen. Ja, und wenn man sich jetzt anschaut, die großen Aggregate, den großen Stocks in Europa, wenn man sich den S&P anschaut etc., natürlich spielt Technologie eine große Rolle, ist stark gewichtet immer noch in Amerika, aber wir sehen hier eben ein Weiterzug des Kapitals hin zu anderen Themen. Wir haben ja auch in unserem Ausblick immer wieder betont, dass wir gesagt haben, das Gewinnwachstum wird breiter abgestützt werden. Es sind nicht nur einige wenige, vor allem die großen Tech-Giganten, die das Wachstum treiben werden, sondern es ist breiter abgestützt. Mhm. Und das ist auch klar, dass dann halt jetzt mehr diese Aktien auch in den Fokus rücken. Mhm. Ja. Und was auch ein Thema ist, das haben wir auch im letzten Jahr immer wieder mal auch nach den Quartalsergebnissen beleuchtet. Ja. Alle diese enormen Investitionssummen, die hier aufgerufen werden, ja, in die künstliche Intelligenz, werden auch zunehmend kritischer betrachtet. Ja. Wann wird sich das in einen positiven Return niederschlagen? Ja. Und das war jetzt ganz brandaktuell. Gestern Amazon Zahlen berichtet, haben auch angekündigt, sie wollen massiv nochmal investieren, waren Zahlen im Umlauf von 200 Milliarden, nachbörslich die Aktie 10% nach unten. Ja. Und das ist aber nicht das Gleiche wie der breite Markt. Was wir sehen, ist, dass zum Beispiel der S&P 500 Equal Weight, also wo alle 500 Unternehmen das gleiche Gewicht haben und nicht nach ihrer Marktkapitalisierung, also nach der Größe des Unternehmens gereiht werden, sich aktuell wesentlich besser hält. Ja, das heißt, Small Caps profitieren. Ja, das heißt auch von den Unternehmen her, Rohstoffe, Energie, Basiskonsumgüter sind year to date gefragt. Ja, weniger Kommunikation, Technologie, Finanzwerte. Ja,
gut, die haben ja schon einen wunderbaren Lauf gehabt.
Absolut, absolut, ja. Und natürlich wird es dann auch nochmal verstärkt, selbst innerhalb des Tech-Sektors. Also im Moment zum Beispiel Software stark unter Druck, weil man hier die Angst hat, dass im Softwarebereich eben mit künstlicher Intelligenz viele Geschäftsmodelle von Softwareunternehmen in Frage gestellt werden. Ja, also Anthropic hat jetzt gerade die Tage immer wieder mit für Aufsehen gesorgt, weil sie zwei neue Plugins veröffentlicht haben, wo man halt dann auch praktisch ohne Expertenwissen halt hier stärker auch gerade zum Beispiel im Rechtsbereich hier rascher zu Ergebnissen kommt. Ja, und deswegen gibt es Druck auf Rechtsberatungsunternehmen, auf Softwareunternehmen, wo man sagt, naja, diese Geschäftsmodelle werden dadurch kannibalisiert. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist diese Sorge auch absolut berechtigt. Aber generell glaube ich, dass es hier diese Marktverbreiterung, und das ist das Thema, das wir schon sehen, Diversifikation, ja, weg aus den reinen Mag-7-Aktien, nur Tech, nur große kapitalisierte Werte, nur Amerika, dass das weitergeht in andere Sektoren, wie eben gerade vorhin angesprochen, auch regional, Europa, Asien, ja. Und das, glaube ich, ist das Gebot der Stunde, ja. Mhm. Breiter sich aufzustellen, nicht eine große Wette. Das ist das Gleiche wie bei Gold, ja. Gold ist eine gute Beimischung, aber brauche ich mehr als 3-4% in einem normal diversifizierten Portfolio nicht. Wenn das jemand als spezielle Präferenz wünscht, sehr gerne. Aber man sieht auch hier, es geht in beide Richtungen. Dasselbe mit Technologie. Ist ein wichtiger Sektor. Darf ich alles da nur auf diesen Sektor setzen? Darf ich alles nur auf US-Aktien setzen? Nein, schon alleine von der Währung her nicht. Nein, weil ich zu wenig breit aufgestellt bin. Und ich glaube, das ist das Thema. Und was mir wichtig ist, das bedeutet nicht, dass jetzt deswegen alles den Bach runtergeht, ja. Und wir sind natürlich schon mit all den negativen Schlagzeilen im Jänner mal gehabt, man kommt ja gar nicht mit, ja. Grönland mit Donald Trump, ja, plötzlich ist es wieder vom Tisch. Er war ja damals auch in Davos beim World Economic Forum, ja. Also die Schlagzahl der Nachrichten ist wirklich enorm. Wenn man sich aber die Fundamentalwerte anschaut, ob das jetzt die gesamte Wirtschaft ist oder auch jetzt die Quartalsergebnisse ist, dann ist die unterliegende Wirtschaft nicht so schlecht.
Das ist das, was wir immer sagen, die Börse interessiert das am Ende des Tages sehr, sehr wenig.
Das sind kurzfristige Überlagerungen, ja. Das sind natürlich dann auch Bereinigungen von Exzessen, ja. Mhm. Es ist immer schlau, hunderte Milliarden auf ein Thema zu setzen, vielleicht nicht immer. Und deswegen ist es, glaube ich, gut hier, wenn der Markt breiter wird. Wir sehen aber gute Unterstützung von den Fundamentaldaten. Die Wirtschaft boomt nicht überall. Ja, wir haben Probleme, das will ich nicht kleinreden. Aber ich glaube, was wir auch in Gesprächen immer wieder mitnehmen, diese enorme Sorge aufgrund des Nachrichten, der Nachrichtenschlagzahl, so würde ich es mal bezeichnen, die halte ich auch für übertrieben. Ja, und in the long run ist es wichtig, hier auch im Markt zu bleiben, ja, weil unsere Erfahrung ist, wenn jemand aussteigt, er kommt nicht mehr in den Markt
hinein. Du kommst einfach nicht mehr rein, ganz genau.
Das ist das Thema.
Christian, abschließend die Frage jetzt auch hin im Hinblick auf die Sektorrotation. Also ja, es findet eine statt. Was tun wir in den Portfolios? Haben wir Anpassungen vorgenommen? Bitte auch die Antwort in Richtung regionale Änderungen. Sollte es welche geben?
Also wir haben eher das bestärkt, was wir schon in den letzten 1-2 Monaten begonnen haben. Ja, wir haben auch angefangen, ja stärker uns zu diversifizieren, nicht nur Marktkapitalisierung, sondern ein bisschen Equal Weight auch zum Beispiel in Amerika mit einzusetzen. Ja. Wir haben ja auch Europa immer wieder auch mit im Portfolio aufgebaut, nicht nur alles in Amerika. Ja. Also ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt. Wir haben uns da das eine oder andere nochmal genau angeschaut, diese Positionen verstärkt, aber keine massive Richtungsänderung. Ja. Aber wir sind auch, muss man sagen, wir sind jetzt nicht massiv übergewichtet. Ja. Mhm. Wir sind im neutralen Bereich, vielleicht einen Tick manchmal drüber, aber nichts Dramatisches. Und da sehe ich auch keinen Grund, jetzt hier massive Veränderungen zu haben bei einem Portfolio. Gut läuft, dann ist es eher das Kontrollieren, das Überwachen und weniger jetzt das Ruder stärker rumzureißen. Ja, und ich glaube, dass wir da den Zug ganz gut mitgenommen haben. Aber man muss wachsam bleiben. Es ist wirklich enorm, was da alles an Informationen hereinprasselt. Aber die Börse filtert auch extrem, was ist für sie relevant und was ist aus Kursbildungssicht halt eher Nebenschauplatz.
In der Beratung sagen wir oft dann diesen Silberanzug anziehen.
Ja, das ist so. Ja.
Manche Dinge muss man einfach abprasseln lassen, Augen zu und durch und
so
einfach, einfach dabei bleiben, in der Strategie treu bleiben, was wir immer sagen. Ja, Christian, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Kapitalmarkt-Weitblicks. Die nächste Folge wartet bereits darauf, Anfang März zu Ihnen zu kommen, meine Damen und Herren. Und bis dahin, so wie wir es gerade gesagt haben, denken Sie bitte daran, dass Geduld, das Timing an den Märkten immer noch geschlagen hat und wir wie immer sehr, sehr gern an Ihrer Seite stehen. Danke für Ihre Zeit. Danke, Christian, vor allem für das Vertrauen, das Sie uns schenken. Ihre Silvia Richter. Auf Wiedersehen.
Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite llb.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.